Als ich mich auf die Predigt vorbereitete, habe ich an etwas aus meiner Kindheit gedacht. Bevor ich euch das erzähle, möchte ich mit euch beten. Beten wir zusammen. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Großer himmlischer Vater, danke, dass du uns diese Zeit schenkst, um in deinem Wort einzusteigen, uns zu öffnen für dich, für deine Wahrheit, für deinen Geist. Sprich her, wie nur du sprechen kannst. Zu deiner Ehre soll alles geschehen, Herr. Lass uns einfach offen sein für dich. Nimm alles weg, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ich dachte, vielleicht muss ich mich hier hinstellen. Zu Hause waren wir vier Jungs. Ich war Nummer 3 von 4. Unser Vater hatte immer wieder versucht, Dinge mit uns zu unternehmen, sodass wir was Besonderes hatten und nicht nur Alltag. Es war nicht einfach, weil wir nicht viel hatten. Aber ich kann mich sehr gut an einen Abend erinnern. Wir haben alle gerne Basketball geschaut im Fernsehen. Damals, das zeigt mein Alter, sind die Freunde im Fernsehen ziemlich klein. Ja. Und mein Vater hatte die Idee, uns zu einem Basketballspiel zu nehmen in Denver. Das ist etwa 2 Stunden von uns entfernt. Wie gesagt, wir hatten öfters im Fernsehen die Spiele gesehen, aber ich kann mich erinnern, als wir da waren, vor dem Spiel durften wir ganz nah an dem Feld kommen. Und die Spieler kamen rein und ich habe gestaunt. Die waren so groß. Die waren alle über 2 Meter. Ja, man hat sie in Erinnerung aus dem Fernsehen. Da sind sie nicht so groß, ne? Das fällt nicht auf im Fernsehen. Aber dort, als sie vorbeigingen, da kann ich mich erinnern. Ja, ich glaube, mein Mund war auf und ich habe einfach gestaunt. Daran habe ich gedacht, das werdet ihr gleich erkennen, warum. Wie gesagt, wir sind in Habakuk. Die letzten 2 Wochen. Vor 2 Wochen war der erste Kapitel dran. Da ging es um das Ringen von Habakuk, dieser Versuch zu verstehen, wo er gesagt hat in Kapitel 1, Vers 2, wo bist du? Warum greifst du nicht ein? Wie lange noch, bevor du eingreifst? Das war seine große Frage. Dann bekam er die Antwort, das Gericht kommt durch die Babylonier. Und dann hat er das Problem, oh, aber was ist mit den Babyloniern? Die sind doch viel schlimmer. Da bekam er die Antwort, Gott sagt ihm, er wird gerecht richten. Und das ist das große Aussage, Kapitel 2, der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Habakuk hatte seine Beschwerde und Gott hat in seiner Weise geantwortet. Hier ist, glaube ich, der Gedanke, dass durch den Glauben leben heißt, einfach Gott zu vertrauen und treu zu bleiben, auch wenn Dinge nicht kommen. Nicht aufzugeben. Das ist auch Glauben. So bekam er seine Antwort in Kapitel 2 und dann in Kapitel 3 gibt Habakuk seine Antwort auf Gottes Antwort. Auf diese Begegnung mit Gott, wo er so eindrucksvoll seine Botschaft gegeben hatte. Und wir lesen im Kapitel 3, ab Vers 2, wo Habakuk direkt sagt, Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich bin erschrocken. Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben. Und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Wo ich als Kind damals diese Spiele bestaunt habe, wo ich so, das ist, war, glaube ich, nur ein wenig, klein wenig von dem, was Habakuk erlebt hat. Er steht, ich bin erschrocken, also wirklich ein Staunen gekoppelt mit einem Ehrfurcht gekoppelt, mit richtig Angst. Und das ist meines Erachtens nichts Ungewöhnliches. Er ist von Gottes Größe völlig überwältigt. Immer wieder in der Schrift, wenn Menschen wirklich Gott begegnen, ob es Jesaja war, ob es Elia war, ob es Johannes war oder wer auch immer, nachher sind sie wirklich, sie fallen auf den Boden, sie sind also wirklich fast wie ohnmächtig, weil das einfach für sie Überwältigung ist. Und das ist hier Habakuk auch seine erste Reaktion. Und dann sagt er, okay, wenn du was tun, das tun willst, dann leg los. Es ist einfach sein Wunsch, das bringen wir hinter uns, das würde man sagen. Da denke ich, ist so, wie ich da diese Worte hier verstehe. Wir sagen auf Englisch, okay, let's get it over with. Also, bringen wir es hinter uns. Aber interessant ist auch seine Bitte am Ende. Denn auch wenn er weiß, Gott ist zornig und Gottes Gericht kommt und Gott ist in seinem Gericht gerecht, so hofft er dennoch auf Gottes Erbarmen. Und der Rest von dem Kapitel ist eigentlich nicht unbedingt direkt an Gott gesprochen, aber mehr ein, ich sag mal, ein Lied, wo er einfach das zum Ausdruck bringt, was in ihm ist, über die Größe und Allmacht Gottes. Ich werde es nicht alles lesen, einfach ein paar Beispiele. Hier steht, Gott kommt von Teman und der Heilige vom Gebirge Paran. Seine Hoheit bedeckt den Himmel und seines Ruhmes ist die Erde voll. Sein Glanz ist wie Licht, Strahlen gehen aus von seinen Händen. Darin ist verborgen seine Macht. Diese zwei Namen, das sind Berge. Und hier ist der Eindruck, dass manchmal ist es so, dass damals Armeen praktisch sich hinter Berge versteckt haben. Und da kamen sie runter auf einmal und die Leute, die im Tal wohnen, haben einfach dieses gesehen. Und da musste ich auch an, also manche von euch haben bestimmt Herr der Ringe gesehen. Da war eine Episode, wo praktisch die Rettung kam von oben und mit einem Licht. Ja, also dieser Gedanke ist einfach, dass Gottes Größe von oben herunterkommt auf die Menschen. Und sie sind überwältigt davon. Nur hier war es nur in einem Tal, in dem Film. Dort ist also hier ist die Rede, dass die ganze Erde mit seinem Licht erfüllt wird. Es geht weiter dann in Kapitel, die Verse 6 und 7. Er steht auf und lässt erbeben die Erde. Er schaut und lässt erzittern die Völker. Zerschmettert werden die uralten Berge und bücken müssen sich die uralten Hügel. Sie sind von jeher seine Wege. Hier ist ein anderes Bild. Und das ist zwar ist von einem König, der ein sehr machtvoller König, sitzt auf seinem Thron. Und wenn er weiß, es ist Zeit zu handeln, dann steht er auf. Und wenn er aufsteht als zorniger König, dann haben die Menschen um ihn herum in diesem Thronsaal oder wenn man gezittert. Das ist sehr wichtig. Er hatte eine Macht damals, die wir nur erahnen können. Und das ist, was sie sagen von Gott. Aber es sind noch die Menschen. Alle Menschen zittern, wenn er unterwegs ist. Wenn sie sehen, wer er unterwegs ist. Und es wird praktisch, das schwappt über auf die Natur. Und da kommt es dann in Verse 10 in 11. Die Berge sehen dich und erbeben wie eine Frau, die in Wehen liegt. Regengüsse prasseln hernieder, die Wellen des Meeres tosen und türmen sich auf. Sonne und Mond verstecken sich, die ziehen sich in ihr Haus zurück, weil deine leuchtenden Pfeile schwirren und den blitzenden Speer die Nacht erhält. Wenn Gott aufsteht zum Gericht, ist sogar die Natur erschrocken. Also er versucht in Worten zu fassen, dass Gott so groß ist und dass es ihn so bewegt hat. Was wir auch sehen, und in einer Weise ist das eben, warum diese Worte, die wirklich so, die steigern sich jedes Mal mehr. Und das sieht man dann in Vers 16. Praktisch am Ende von diesem Lied sagt er praktisch, was geschehen ist. Als ich die Kunde davon vernahm, also von dem, was Gott sagte, fuhr mir der Schrecken die Glieder, meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich und gaben nach und ich war am ganzen Leib wie zerschlagen. Noch musste ich warten auf den Tag, der dem Volk, das uns angreift, den Untergang bringt. Also das erste Teil ist einfach beschreibt, wie er körperlich, wie es ihm ging, als er Gott begegnet ist. Und da sieht man schon den Unterschied hier, dieses Vorher-Nachher. Vorher ist es das, ja Gott, wie lange noch? Und er ringt mit Gott und er will verstehen, aber nachher sagt er, oh. Ja, er ist praktisch am Boden und kann nichts anderes als Gottes Größe anerkennen. Und ich hatte ja gesagt, viel von Glauben heißt auch treu bleiben in Schwierigkeiten. Das heißt warten auf das, was Gott, wenn Gott handeln will. Warten. Und hier, worauf wartet er? Er wartet auf den Tag des Gerichts, aber nicht für sein Volk, sondern für die Babylonier, die ihn angreifen. Denn Gott hat es versprochen. Und er freut sich darauf, denn dann ist es vorbei. Dann ist das Gericht endgültig da, mindestens für sein Volk. Er hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und dieses Warten, wie sieht es aus? Ganz konkret, und ich finde es interessant, die nächsten Worte, die er von sich gibt. Wie sieht Vertrauen aus zu Gott? Und das sagt er in den letzten Versen des Buches. Der Feigenbaum wird nicht aufschlagen, der Weinstock wird keinen Ertrag geben, die Frucht des Ölbaums wird trügen und die Felder werden keine Nahrung liefern. Die Schafe werden aus den Herden getilgt und kein Rind mehr von den Ställen. Ich aber will mich freuen, den Gott in Frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Herrscher gleich und stellt mich auf meine Höhe. Vielleicht hätte ich die erste Teil vor dem zweiten Teil einfach der zweite Teil weglassen müssen. Wir müssen erstmal bewusst werden, was das bedeutet. Er packt die Liste hier auf. Es gab die Feigenbäume ohne Feigen. Weinstock ohne Reben, ein Ölbaum oder Olivenbaum ohne Ertrag, auf den Feldern keine Ernte. Und er redet hier, das ist eine Gesellschaft, die hauptsächlich von der Landwirtschaft lebt, in Israel damals. Also ist das lebensbedrohlich, was er hier schreibt. Keine Schafe in den Herden, die sind weg. Die Rinder in den Ställen sind weg. Das ist wahrscheinlich, weil wenn Leute kommen und erobern oder ein Land bekriegen, praktisch das ist ihre Beute, das nehmen sie einfach die ganze Herde weg. Jeder Satz wäre für die Menschen, die davon gelebt haben, eine mittlere Katastrophe. Wenn man alles zusammennimmt, dann jeder Satz würde mehr praktisch deprimiert klingen, verzweifeln. Und sogar das Leben zu nehmen vielleicht. Aber die Reaktion von Habakkuk ist nicht Depression, sondern Freude. Freude. Man muss sich, okay, denken wir darüber nach. Wann haben wir meistens in unserem Leben Freude? Ich habe Freude, wenn ich meine Kinder sehen darf, die überall verstreut sind. Eltern haben Freude, wenn die Kinder gute Noten nach Hause bringen. Freut sie. Andere freuen sich, wenn sie die Prüfung bestehen. Manche freuen sich, wenn die Sonne scheint. Andere freuen sich, wenn es regnet, weil sie eben ihren Garten nicht in Schuss kriegen wollen. Es gibt verschiedene Gründe, warum wir uns freuen. Ja? Kann eine große Sache sein, kleine Sache sein. Aber es gibt verschiedene Dinge, die uns Freude geben. Was meistens ist, Freude hat einen Grund. Es existiert nicht im luftleeren Raum. Da gibt es einen Grund, warum wir uns freuen. Und hier ist das Wesen des Vertrauens in einer Situation, wo es überhaupt keinen Grund gibt, äußerlich sich zu freuen. Habakkuk sagt, wir können uns freuen. Und der Grund für diese Freude findet er allein in seinem Herrn. Darin, wie er ist und was er getan hat. Er ist mein Heil. Das heißt, er hat mich gerettet. Er ist meine Kraft. Das ist, was er ist. Und darauf vertraut er. Wenn wir an Gott glauben, haben wir eine Realität im Leben, was größer ist als all die Umstände um uns herum. So können wir Freude trotz Umstände haben, wenn das im Herrn ist. Zu oft aber beschränken wir unseren Blick auf das, was vor Augen ist. Die Realität, die wir sehen. Ich habe ein Zitat von Ezra Chamberlain gefunden, die mich sehr angesprochen hat, aber es war sehr schwierig, das zu übersetzen. Ich habe leider das Deutsche nicht gefunden. Ich gebe es euch und dann mal sehen, vielleicht habt ihr eine bessere Übersetzung. Auf Englisch, can I face things as they actually are in the light of the reality of Jesus Christ? Or do things as they really are destroy my trust in him and put me in a panic? Auf Deutsch, kann ich die Umstände, die Dinge, wie sie wirklich sind, im Licht von der Realität von Jesus Christus anschauen oder schaffen es die Umstände, wie sie sind, mein Vertrauen in ihn zu zerstören und mich in Panik zu versetzen. Wenn die Umstände so sind, wie sie sind, wir können oft unsere Umstände nicht ändern. Wenn wir könnten, würden wir es tun. Ja? Es gibt viele Menschen hier, die gerne ihre Umstände ändern würden. Aber sie können den Krieg nicht verschwinden lassen. Und es hilft mir das also ein bisschen zu verstehen, jemand hat mal gesagt, wie wir die Welt und unsere Umstände verstehen oder sehen, ist oft wie wenn wir eine Brille aufsetzen. Manche Menschen haben eine rosarote Brille. Das ist alles super, alles egal was los ist, die sind happy, dieser schöne berühmte Satz, don't worry, be happy. Und ja, der Titanic geht unter, aber ich lache, so ungefähr. Das ist rosa-rote Brille. Man verdrängt die Realität. Dann gibt es die blaue Brille. Alles, was passiert, macht mich traurig. Und wenn man das sehen will, sieht man immer was Trauriges. Ja? Und manchmal mit dieser blauen Brille, du schenkst eine Rose und sie sehen, wie eine von den Blüten verwelkt ist oder so. Das ist traurig doch. Oder man schenkt ihnen eine Pflanze und die denken an die ganze Arbeit, die sie haben, um diese Pflanze am Leben zu halten. Und sind traurig. Oder unter Druck. Oder was auch immer. Und irgendwann sagen sie, alle sind gegen mich. Und dann gibt es die schwarze Brille. Man sieht schwarz. Ja, alles ist negativ. Ach, wenn Gutes passiert, dann wird es gleich wieder ins Negative. So wird man mindestens nicht enttäuscht. Andere tragen eine Gottlosbrille. Die blenden Gott komplett aus allem, was man sehen kann. Komplett. Wenn etwas Gutes passiert, war es Glück. Alles nur Zufall. Und da gibt es noch die Brille, die Gott mitten in der Lage sieht und sieht nicht nur, was vor Augen ist, sieht nicht nur das, was die Brille sieht, sondern sieht Gott in allem und vor allem und über allem. Und wenn die Dinge, wenn die Umstände so kommen, wie es Hesekiel beschrieben, aber wenn ich Hesekiel habe, guck, dann mit mir anderen Brillen sind wir schlecht dran. Aber die Brille des Glaubens gibt uns Kraft. Hilft uns, einen Sinn zu sehen. Ich habe mich daran gewöhnt, einfach am Ende ein paar Fragen zu stellen, dass ihr euch einfach in der Gruppe in kleinen Gruppen trefft und darüber austauscht. Diese zwei Fragen. Welche Dinge gibt es in deinem Leben, die dir jetzt Freude geben? Also was macht dir Freude im Leben? Und die zweite Frage ist eben, dann hast du schon mal das erfahren, was Habakkuk und von Habakkuk hier beschreibt, dass du trotz wirklich schlechter Umstände Freude im Herrn hattest? Ja? Gut. Wir teilen uns in Gruppen. Die Ukrainer können das machen, wie die wollen. Ja. Und dann gucken wir uns 5, 6 Leute oder was auch immer. Und dann tauscht ihr euch aus. So, wir wollen jetzt zum Abschluss kommen. Ihr dürft ja nachher noch weiter darüber reden. Das würde ich euch dazu ermutigen. Aber damit wir gemeinsam zum Abschluss kommen, wir haben diese letzte Frage, ich habe auch selbst viel darüber nachgedacht, Zeiten in meinem Leben, wo es schwierig war. Aber ich kann nicht an diese zweite Frage denken, ohne an meine Mutter zu denken. Manche kennen sie schon, sie war schon einige Male hier. Kurz nach unserer Hochzeit hat meine Mutter innerhalb von 4 Monaten ihr Vater verloren, ihre beste Freundin verloren und ihren Mann verloren, mein Vater. Innerhalb von 4 Monaten. Und ich kann mich erinnern, nach der Beerdigung von meinem Vater, dass sie ins Gespräch kam. Sie hatte immer noch eine Freude im Leben. Sie war traurig natürlich, aber irgendwie, jemand hat sie gefragt, wie kannst du überhaupt glücklich sein? Und sie hat nur so gemacht. Sie hat nichts gesagt, sie hat einfach so. Es ist möglich. Ich habe das in meiner Mutter erlebt und ich bin so dankbar für sie, für dieses Beispiel. Ich möchte hier am Ende diese Worte als Abschlusssegen euch weitergeben. 4. Mose, Kapitel 6. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir wünschen euch eine gesegnete Woche. Es ist Kaffee da drin, auch glaube ich Kekse. Genießt die Gemeinschaft, geh in die Woche mit Gott, in seinem Frieden.